Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Ein weitgehend ungefährdeter Sieg im DFB-Pokal samt anschließendem Gruppenfoto mit den Gästen und nur 4 Tage später dann eine emotionale Achterbahnfahrt in Sinsheim, wieder mal mit Verletzungssorgen und mit der Rückkehr des vielgescholtenen Kovac-Fußballs. Was nehmen wir aus diesen Partien mit, die ja eigentlich unterschiedlicher kaum sein können? Das fragen wir uns in der 100. Folge von Auf den Punkt, dem hoffentlich kurzweiligen Podcast-Format von schwarzgelb.de, bei dem wir in aller Kürze auf spezielle Entwicklungen rund um den BVB blicken oder wie heute eben auf ganz spezielle Spiele. Wir haben also eine Jubiläumsausgabe, Grund zu feiern, und es ist ein bisschen witzig, dass ausgerechnet zwei, ja fast noch Neulinge hier diese 100. Folge stemmen. Deswegen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen nach Geschleime klingt, einmal ein Dank an ein paar alte Hasen hier im Podcast, an Volker, Jens, Fanny, Yannick, Anton und ganz viele andere, ohne Garantie auf Vollständigkeit. Für dieses Jubiläum bin ich, Dominik, nicht alleine. Das wäre auch ehrlicherweise ein bisschen traurig und schade. Ich habe heute tatkräftige Unterstützung vom lieben Farid. Hallo Farid.
Hallo Dominik, es freut mich ungemein, dass wir das heute auf die Beine gestellt bekommen haben.
Das freut mich auch sehr. Genau, und wenn ihr andere Folgen gehört habt, dann merkt ihr wahrscheinlich, dass wir uns gerade um so ein bisschen mehr Aktualität bemühen. Das hat die Folge, dass hier auch immer neue Menschen mitmachen oder wir heute auch neue Menschen moderieren. Wir hoffen, dass ihr bei diesen ganzen vielen verschiedenen Stimmen noch irgendwie mitkommt. Falls das nicht der Fall ist oder falls ihr auch Kritik habt, was ausdrücklich erwünscht ist, dann schreibt uns gerne an podcast@schwarzgelb.de und hinterlasst, wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo bei Apple Podcasts, YouTube oder anderswo. So, genug Organisatorisches, heißt ja hier nicht umsonst Auf den Punkt. Wir nehmen hier heute gerade am Montagabend auf, also einen Tag vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Villarreal, und wollen einen kleinen Rückblick wagen auf die beiden Spiele der vergangenen Woche. Den 5:0-Sieg gegen den Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club, ab hier an einfach HIBC genannt, und den emotional ja doch sehr wichtigen und bedeutenden 2:3-Erfolg am Samstag in Sinsheim. Und ich denke mal, Farid, das Spiel in Hamburg, das können wir vergleichsweise schnell abhandeln. Im Hoffenheim-Spiel, da stecken dann ja doch deutlich mehr Erkenntnisse. Aber lass uns trotzdem kurz vielleicht mit dem HIBC beginnen. Vielleicht magst du es mal für uns zusammenfassen, ganz kurz.
Genau, alles klar. Für die erste Runde des Pokals ging es, wie schon vor 2 Jahren, gegen Phoenix Lübeck damals ins Hamburger Volksparkstadion. Also kein neuer Ground. Gegner war der Hamburger Eimsbütteler Ballspielclub aus der Oberliga. Die Heimfans zeigten eine schicke Choreo unter dem Motto: Was wäre das Leben ohne Träume? Und 33 Minuten lang durften die Hamburger auch träumen. Waren sportlich gleich auf, spielten Tiki-Taka. In der 33. Minute war der Traum aber so gut wie aus. Yannick Wrede, der auch als HSV-Scout arbeitet, mit einem Eigentor für das 1:0 für den BVB. Und das war so etwas wie der Dosenöffner. Verdammt. In der Folge trafen erst Daniel Svensson, dann zweimal der stark spielende Samuele Iñárritu und zu guter Letzt noch einmal Fabio Silva. Am Ende war es doch eine einseitige Sache. 28:1 Torschüsse, 75% Ballbesitz. Der BVB trifft in der zweiten Runde nun Ende Oktober zu Hause auf Werder Bremen. So, jetzt darfst du aber so lange reden, wie du willst. Genug gesagt. Wie hast du? Oh, jetzt, das sollte ich nicht vorlesen, ne?
Noch die Regieanweisung eingebaut, aber ist gut, ist kein Problem. Nee, sehr gut. Lass uns doch vielleicht mal so anfangen. Das war ein Erstrundenlos, wo man vielleicht nicht mal den Club kannte, wenn man nicht tief vielleicht auch in den Regionalfußball-Ground sich rumtreibt. Mir hat es auf jeden Fall nicht so viel gesagt, der HIBC. Wie hast du das Spiel erlebt? Warst du vor Ort? Was hast du gesehen? Wie war's?
Ehrlicherweise war das Spiel mehr keine 2 Urlaubstage wert. Deswegen habe ich die ersten 50 Minuten nicht geguckt. Ich habe dann die letzten 40 Minuten so geguckt. Da war das Ding eigentlich durch und das Spiel ist so runtergetrudelt, war mein Eindruck. Und es ist eigentlich nicht viel passiert, bis auf, ich glaube, nur noch Silva war das 4-0, ne? Wenn ich das jetzt nicht absolut falsch habe. Ja, so habe ich es.
Silva war das 5-0, glaube ich, oder? Aber
Silva war das 5-0. Genau, aber zur Halbzeit stand es 4-0, ne? Ich habe es absolut nicht. Tut mir leid, habe ich wirklich wenig Wissen. Ich habe den Derby-Sieg unserer Amateure geguckt.
Auch wichtig, dass du da Präsenz gezeigt hast.
Genau. Nee, deswegen, also ganz normaler, souveräner Sieg, schön runtergespielt. Ich fand die Stimmung ganz schön, weil mit dem Mannschaftsfoto, wie du schon erwähnt hast, und etc. pp. Das fand ich halt super, dass das so freundschaftlich und man hat halt gemerkt, dass das für die halt total das Highlight ist. Ich fand es eigentlich sehr sympathisch. Also ich weiß nicht, ob du dieses Bild gesehen hast von dem Kabinengang, wo man auch links im Kabinengang eine Bierflasche gesehen hat, da wo eigentlich ein Shampoo stehen sollte.
Haben sie auf jeden Fall Spaß, die Eimsbüttler.
Genau.
Gut. Ja, es war irgendwie rundum, also es war irgendwie schon eine angenehme, aber doch komische Atmosphäre. Also ich war da im Gästeblock, mir war es auch keine zwei Urlaubstage wert, aber dank Homeoffice ging das zum Glück auch ohne Urlaub. Genau, es war schon interessant zu sehen, was sich da, also wer da alles so zum Fußball kommt. Ich war auf dem Weg von diesem, gibt ja so ein Shuttle von Ottmarschen, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall gibt es ja so ein Shuttle zum Gästeparkplatz. Und ja, da war auch schon im Bus alles voll mit lila gekleideten HBC-Fans. Die haben dann auch, sind neben uns dann noch hergelaufen und haben dann Lieder angestimmt, die einfach explizit für dieses Spiel gedichtet waren. Also da, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, leider. Wollte es mir aufschreiben, habe ich nicht gemacht. Auf jeden Fall fiel der Begriff Biene Maja und DFB-Pokal und so weiter. Also es war schon witzig zu sehen, dass es für die so einen krassen Stellenwert hat, dass die dann ein eigenes Lied geschrieben haben. Und auch nicht irgendwie erst im Nachhinein, weil gerne wird das ja dann mal so im Nachhinein gemacht, dass man an die großen Abende und Fußballabende sich erinnert in verschiedenen Fanliedern. Bei denen war es halt andersrum, dass sie ja schon extra für den Anlass geschrieben haben. Das war auch ganz cool zu sehen. Auch die Choreo, die auf die Beine gestellt haben, ultra cool. Fand es ein bisschen interessant, wie die sich positioniert hatten. Also ich dachte eigentlich, die stehen klassisch irgendwie auf der Nordtribüne hinterm Tor, aber waren dann ja so auf der Haupttribüne über Oberrang und Unterrang verteilt, wirklich auf der Gerade. Das war schon sehr interessant zu sehen. Genau, also spezielle Stimmung, aber nicht unbedingt schlecht, sondern eher im Gegenteil. Im Gästeblock war es ein bisschen interessant, weil es war das ja den Gästeblock über die ganze Breite quasi hinter Tor, wie auch gegen Lübeck. Und du hast schon gemerkt, dass dann in den einzelnen Blöcken, also ich stand in diesem einen Steher, der da ja in der Ecke ist, an der Eckfahne unten, dass es da schon teilweise große Lücken irgendwie gab, weil sich auf die ganze Tribüne verteilt wurde, was zur Folge hatte, dass man schon sehr viel Platz um sich herum hatte und dieses Gedränge, was dann ja auch manchmal animiert zu noch mehr Gesängen und so weiter, fehlte ein bisschen, aber war dann trotzdem für so einen Dienstag, vierstündige Zugfahrt pro Strecke doch echt ordentlich und am Ende aber dann ein bisschen weniger aufregend, als man vielleicht dachte, auch vom Spielverlauf, weil die erste halbe Stunde hat man schon ein bisschen, also nicht gezittert, aber man war schon so ein bisschen überrascht, glaube ich, ob der eigenen Unterlegenheit, aber wenn man den BVB natürlich schon stärker erwartet hätte und vielleicht den HIBC nicht ganz so stark, wie sie dann in der ersten halben Stunde waren, deswegen war es schon auch nochmal ein bisschen Nervenkitzel war schon dabei, ja.
Das ist ganz interessant. Ich habe ja auch nebenbei, also wenn du an der Roten Erde bist, dann ist ja nebenbei das Strohbild. Und die haben den Fernseher halt so laut aufgedreht, dass du immer mithören konntest und ungefähr geahnt hast, okay, da könnte jetzt ein Tor gefallen sein. Eine Frage an dich. Wie groß war die Szene vom HEBC? Boah, ist das schwer auszusprechen.
Ja, gute Frage. Im Stadion sah es dann deutlich größer aus oder auch auf den Bildern nachher sah es größer aus, als ich das irgendwie auf dem Weg hin gedacht hätte. Problem war so ein bisschen ehrlicherweise, dass dadurch, dass wir in diesem Gästesteher waren an der Eckfahne und die quasi auf der gleichen Höhe auf der Haupttribüne waren, konntest du eigentlich gar nicht in die Kurve sehen. Also du hast die deutlich vernommen und auch irgendwie gehört, wenn die irgendwie mal ja so geile Ballstaffetten hatten, wie das Video, was da irgendwie dann auch auf Instagram rumging, wo die sich hinten raus kombiniert haben. Da hast du sie echt doll gehört. aber du hast halt leider nicht so wirklich was gesehen, während des Spiels zumindest. Und auf dem Weg zum Stadion waren das vielleicht die da an mir vorbeigelaufen sind, auch die das so ein bisschen organisiert hatten mit dem Gesang. Das waren vielleicht 50 Leute oder so. Im Stadion selber fand ich, sah es dann doch nochmal deutlich mehr aus. Aber vielleicht sind die einfach ein bisschen später gekommen. War ja alles etwas entspannter, musste man sich nicht ganz so doll beeilen. Wir waren auch erst, glaube ich, kurz vor knapp irgendwie im Block, genau.
Ja, gut. Dann apropos schlechte Stimmung von den Heimfans, kommen wir doch nach Hoffenheim. Und da würde ich...
Wunderbare Überleitung, sehr gut.
Und da würde ich dich dann bitten, den Spielbericht uns mal nahe zu bringen.
Ja, sehr gerne. Das wird am Anfang vielleicht kein Spaß, aber hinten raus sicherlich etwas besser. Denn der BVB kommt... Ja, ziemlich schwer rein ins Spiel. Hoffenheim hat relativ schnell Oberwasser, haben die ersten auch guten Chancen und gehen dann kurz vor der Pause mit, ja, muss man so sagen, mit einem Traumtor in Führung. Also auch sicherlich einige Nachlässigkeiten in der Abwehr vorher und er darf eigentlich auch nicht so zum Schuss kommen, aber wie der den dann macht, schon nicht verkehrt. Ja, die Unterlegenheit des BVB drückt sich in dieser wunderschönen Statistik der Expected Goals aus, 0,16 zur Pause. Aber jetzt unabhängig von diesem Zahlenwert, du hast wirklich gesehen, dir fällt vorne kreativ eigentlich kaum was ein. Also du konntest keine Chancen kreieren und es war ein krasser Bruch zu dem, wie es vielleicht noch eine Woche vorher die erste Halbzeit in Hamburg war. Eigentlich war es das genaue Gegenteil dessen, nur dass du halt ja mit 1-0 noch auch viele Möglichkeiten hattest in der zweiten Halbzeit. Das sah noch nicht so düster aus. Bellingham und Metscher vor allem auf der 6 irgendwie erstaunlich blass, Maxi Bayer wie gewohnt motiviert und alles, aber dem ist auch wenig gelungen. Und nach der Pause hat dann Tim Lemperle, der alte Kölner, eine Unachtsamkeit von Gadou, und das muss man wirklich sagen, eine eklatante Unachtsamkeit in meinen Augen, ausgenutzt und das 2-0 gemacht. Und man dachte sich schon, oh Gott, was passiert hier? Doch nicht ausgerechnet in Hoffenheim oder in Sinsheim. Die haben dann auch noch weiter gedrückt, standen einigermaßen kurz vorm 3-0, aber dann wurde Waldemar Anton mal kurz vom Abräumer zum Spielmacher. Der hat sich da vorne den Ball erkämpft, hat wirklich super dann noch quergelegt auf Gerassi, der mit einem kleinen Lupfer das den Anschlusstreffer gemacht hat und der BVB dann endlich besser wurde. Fabio Silva, der ins Spiel kam, hat dann ein Tor gemacht, was natürlich erstmal, ja, leider muss man das natürlich so ausdrücklich erwähnen, aber es ist natürlich super, freut einen sehr für ihn, auch aus nicht aus einem einfachen Winkel, also wirklich ein gutes Tor, wo man vielleicht nicht gedacht hätte, dass er den macht, aber fast noch besser war die Vorarbeit von Ciro Gerassi, der den Ball unfassbar schön annimmt, mit einer Körpertäuschung noch eingebaut, dann noch weiterleitet auf Silva, der halt gerade anzog, der das Tempo anzog, genau, ja, und dann 2-2, super. Und kurz vor Schluss, ich glaube, ja, 86., 87., hat dann die Laie, unser Neuzugang Ethan Wanneri, quasi das Eigentor eines Hoffenheimers eingeleitet. Wobei man ja sagen muss, sein Schuss oder sein Zuspiel oder was es dann am Ende des Tages war eigentlich ja schon relativ lasch. Also der wäre nie im Leben reingegangen. Deswegen gut, dass da ein Hoffenheimer sein Bein reingehalten hat und das 2-3 für uns erzielt hat. Und dann denke ich mir mal, auch wenn ich da nicht da war, aber du warst ja da, gab es im Gästeblock kein Halten mehr. Genau, und das sind ja schon immer geile Siege, vor allem vor Ort. Eigentlich siehst du die erste Halbzeit ein totales Scheißspiel, 19-9 Schüsse am Ende für Hoffenheim, 55% Ballbesitz, aber trotzdem holst du die 3 Punkte und holst vor allem die zweiten 3 Punkte im zweiten Spiel der Bundesliga-Saison, der neuen, was natürlich super geil ist. Genau, also Farid, wie war es im Gästeblock? Wo standst du? Wie hast du das gesehen?
Wir haben uns das so angeeignet, dass wir mit unserer Truppe ganz oben standen. Ich habe schon erlebt, dass ich finde mittlerweile Hoffenheim ist stimmungsmäßig wirklich eins unserer besseren Spiele. Fand ich die Stimmung eigentlich von uns okay durchgehend. Ich habe die Hoffenheimer kaum gehört, das wird jetzt niemanden überraschen, aber ich dachte, wenn die 2-0 führen, dann kommt da ein bisschen mehr. Aber bei uns war es eigentlich konstant gut und dann durch den Spielverlauf war es natürlich oh, unglaublich geil. Also das hat dann unglaublich Spaß gemacht und das war schön. Auch wenig tatsächlich vor dem Anpfiff, ein bisschen Pöbeleien in eine gewisse Richtung, das will ich jetzt nicht wiederholen. Und nach dem Spiel nochmal ein Gruß und dann war es das auch. Da hat man sich, ja, mir ist das ja gleich, aber für manche wahrscheinlich angenehm zurückgehalten, in diese Richtung zumindest. Und sich auf den Support der eigenen Mannschaft konzentriert. Das war auch ganz interessant. Genau. Und
also intensiver Siegesjubel zum 3-2.
Ja, auf jeden Fall. Also da haben wir uns alle unglaublich angeguckt. Und es kam ja, also mein Eindruck war, hatten wir eigentlich mehr Chancen als die Tore, die wir gemacht haben? Da war noch das Ding von Guirassy. Ansonsten hatten wir keine Chancen.
Guirassy Kopfball auf jeden Fall, ja, der knapp drüber war.
Ja.
Maxi Bayer hat einen Schuss links neben das Tor gesetzt, aber der war auch eigentlich relativ ungefährlich. Also effizient war es auf jeden Fall schon, würde ich sagen.
Ja.
Das.
Und was mich geärgert hat tatsächlich, ich glaube, wir kommen gleich auch ein bisschen. Wir haben ja hier das überschrieben mit Kovac-Fußball zurück. Ja, wolltest du eigentlich fragen, entschuldige. Was mich halt ein bisschen geärgert hat und keine halbe Minute vor dem 3-2 sage ich das zu meinem Kollegen, der neben mir steht, boah, jetzt haben sie das 2-2, jetzt haben sie das Momentum, warum spielt denn hier wieder nur Hoffenheim? Das hat mich wirklich unglaublich geärgert in dem Moment, weil ich mir dachte, boah, jetzt könnt ihr das Spiel doch ziehen, aber ja, es hat ja auch wunderbar funktioniert, wobei ich fand, das 2-1 kam aus dem Nix und das 2-2 war halt beides individuelle Klasse. Deswegen würde ich so sagen, und das 3-2 war Glück. Ja, vielleicht Rückkehr des Kovac-Fußball und die Mentalität ist auf jeden Fall da. Also früher hätte es ganz trostlos sich in der 60. Minute wahrscheinlich aus dem Gästeblock verabschieden können und hätte sagen können, okay, es gewinnen wir heute nicht mehr. Aber anscheinend ist eine Qualität auch, die man dann der Mannschaft zuschreiben muss, die unter Niko Kovac auf jeden Fall vorhanden ist.
Ich hoffe, du hast die noch nie in der 60. Minute aus dem Gästeblock verabschiedet.
Nee, das habe ich nicht. Aber so rein vom Geiste hast du das schon wahrscheinlich öfters gemacht. Also nee, warum sollte ich das auch machen? Ich habe ja sowieso einen langen Nachhauseweg, also ist ja egal, wann ich zu Hause bin. Nee.
Ist eh immer spät in der Nacht.
Nee, ja, genau. Ja.
Ja, weil das finde ich auch, also ich finde vor allem im Vergleich zu der ersten Halbzeit Hamburg, die einem dann ja logischerweise, also HSV erst, jetzt nicht HEBC, sondern HSV, erstes Bundesligaspiel zu Hause im Westfalenstadion, die einen dann ja doch, also zumindest mich für meinen Teil, total begeistert hat und ultra Bock gemacht hat und auch wirklich hoffen lassen hat auf die nächsten Spiele. Und logischerweise, weil 7 Tage nur dazwischen lagen, ist das ja total präsent noch, wenn du mit dem Gefühl dieses Spiel schaust, entweder im Gästeblock oder am Fernseher, und du zumindest ja implizit hoffst, jetzt nicht erwartest, aber zumindest hoffst, dass eine ähnliche Leistung gezeigt wird, auch eine ähnliche Begeisterung am Ball, was so schnelle Aktionen angeht, was Chancenkreation und so weiter angeht. Und das war einfach gar nicht vorhanden. Und das war für mich dann schon, auch beim Nachgucken sozusagen, weil ich auf dem 30. Geburtstag war, weil mir das Spiel in voller Länge dann noch zweimal angeschaut habe für diese Folge jetzt gestern, kann man schon sagen, das ist ja so ein Abfall auch der Leistung im Vergleich zum Hamburg-Spiel, dass es schon ein kleiner Downer war für mich, muss ich sagen, auch wenn ich das Ergebnis dann logischerweise schon kannte. Aber das dann zu sehen, hat schon wieder so ein paar letzte Saison-Flashbacks hochgebracht, so in diesen Phasen da kurz vor Ende der Saison. Und deswegen umso wichtiger natürlich, dass du das Spiel am Ende noch gewinnst und dass du auch diese Charakterstärke zeigst, dass du es mit 3-2 auch noch gewinnst. Aber diese erste Halbzeit war dann doch etwas, ich will jetzt nicht sagen besorgniserregend, weil das wäre natürlich wieder Quatsch, mit 6 Punkten aus 2 Spielen hier so einen Teufel an die Wand zu malen. Da kann man sich sicherlich auch wieder was anhören. Aber es, ja, trübt das Ganze schon so ein bisschen, diese Punkteausbeute. Deswegen bin ich echt sehr gespannt, wie es weitergeht. Und du kannst es ja auch nicht auf alleine eine Verletzung von Konstantelias oder Konstanteas oder wie man sagen möchte, schieben, die natürlich ultra schwer wiegt, aber du hast schnell reagiert, Oneri geholt und hattest trotzdem das Gefühl, dass irgendwie offensiv nicht viel ging. Und ich frage mich, also ich frage auch dich, woran lag das? Woran würdest du es festmachen? Ist es, dass man im Vergleich zum HSV-Spiel nicht so viel Spritzigkeit auf der offensiven, auf der Position des zentralen offensiven Mittelfeldspielers links und rechts gesehen hat? Ist es, weil Bellingham und Metscher ein bisschen blasser waren, allen voran Metscher? Was würdest du da so als Gründe ins Feld führen?
Also ich hab mehrere Gründe dafür, aber ich fühle das, was du gesagt hast, absolut. Also es ist mega geil, so ein Spiel dann zu gewinnen. Ist auch, weiß ich nicht, aber irgendwie denkt man sich ganze Zeit, ja, diese Glückssträhne muss ja irgendwann mal aufhören. Aber anscheinend läuft es. Und dann kannst du dich ja auch irgendwann mal in den Rausch spielen. Aber mein Eindruck war in der ersten Halbzeit, Hoffenheim war einfach bissiger. Die wollten es mehr. Wenn du mich fragst, war das so mein Eindruck. Und der zweite Grund, das hört sich, einmal ist es die Verletzung von Giannis, wie ich mir letzte Woche jetzt angewohnt habe. Und einmal ist es, Felix Metscher ist im Formtief. Und das macht, Bellingham fand ich gar nicht, okay, der war beim 1-0 sah total mies aus. Aber Bellingham fand ich nicht so schwach im Gegensatz zu Metscher. Der kann einfach nicht mehr dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Und was er meistens macht, also wir haben gerade schon im Vorfeld diskutiert, was er so meistens macht, sind so die unauffälligen Sachen, die aber dann doch irgendwie einen Impact auf das Spiel haben. Und da fand ich ich will den nicht wie den Schalker Torhüter aussprechen. Das ist Fährmann.
Sag doch auch einfach Joey. Wir nennen die einfach jetzt alle noch beim Vornamen.
Ja, okay, das ist super. Joey, genau. Joey fand ich unglaublich. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein Impact war, aber so nach, das kann sein, weil da hatten wir das Spiel mehr unter Kontrolle und Hoffenheim hatte bis auf der kurzen Phase nach der Halbzeit hatten sie eigentlich auch keine großen, also das haben wir ja eigentlich souverän runtergespielt, ne? Nach dem 3-2, also da, natürlich hast du da Angst im Block, aber dass Hoffenheim da ein Riesending noch hatte, habe ich jetzt nicht im Kopf. Also von daher, weiß ich nicht. Das Problem ist, wie immer im Fußball, die Schaltzentrale und die hat gerade bei uns, glaube ich, so ein kleines Formtief, wo ich sehr hoffe, dass es irgendwann mal, dass es jetzt mit dem nächsten Spiel quasi endet oder Joey das übernimmt und Metscher sich nach der WM seine Pause nehmen kann für bis zur Länderspielpause und dann wieder super zurückkommt. Das ist so mein Eindruck und halt der Biss. Also ich weiß nicht, wenn ich das erste Spiel gewinne und immer das Problem habe als Borussia Dortmund, dass ich im zweiten Spiel immer so immer auf die Fresse kriege und keinen super, super Saisonstart habe, boah, da muss ich doch super motiviert sein, dass ich dann da auch gewinnen will. Und das habe ich halt, irgendwie habe ich das vermisst in der ersten Halbzeit. Und deswegen fühle ich das, was du gesagt hast, mit ernüchternd. Aber sie haben es gewonnen, also eigentlich kann man ihnen nichts vorwerfen.
Nee, vielleicht sogar angesichts des Spielverlaufs, im Gegenteil, ganz am Ende kann man ihn dann doch wirklich zugutehalten, das noch gedreht zu haben. Also 3 Tore noch zu erzielen auswärts, das zeugt ja auch erstmal von Charakterstärke. Und das ist natürlich wichtig. Also das finde ich auch jetzt ohne das zu negativ reden zu wollen, Hauptsache 3 Punkte. Also ganz ehrlich, das ist ja, da steht dann doch über allem und Hauptsache gegen diesen komischen Verein da gewonnen. Also auch das ist ja dann, kommt ja vielleicht nochmal erschwerend hinzu. Genau, aber das, was du zu Metscher gesagt hast, würde ich auch teilen. Das ist halt irgendwie dieses Problem der 6, sobald du da auch, du musst ja nicht mal Fehler haben am Ball. Sobald du nicht viel am Ball bist und nicht viel kreieren kannst, fällt es halt total ins Gewicht und fällt total auf. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie es die nächsten Spiele wird. Fährmann kam ja, oder Joey, wie wir jetzt sagen, kam ja auch so ein bisschen mit dieser Hoffnung, dass er diese krasse Statistik hatte, was kreierte Chancen oder so anging, wo der so exorbitant hohe Werte hatte. Also kann man ja nur hoffen, dass er das vielleicht demnächst auch ausspielt, weil das muss er natürlich auffangen, wenn der da jetzt Konstantinas wegbricht mit seiner Kreativität auf lange Sicht. Und wer weiß, ob Vaneri, ob Bayer, je nachdem, wer denn das spielt, ob auch vielleicht ein Fabio Silva, das in der Qualität füllen kann, die man jetzt aus einem Spiel bei Konstantinas gesehen hat. Da brauchst du ja umso mehr die 6 irgendwie in Form. Deswegen hoffentlich finden sie dahin auch zurück. Genau, lass uns doch vielleicht nochmal, so wie ihr das letzte Woche schon gemacht habt, beim Hoffenheim-Spiel den Spieler des Spiels benennen und vielleicht ein Rüffel des Spiels, wie Anton und du das beim letzten Mal so schön genannt habt, verteilen, um das Ganze noch abzubinden. Fängst du an?
Ja, ich fange mit dem Spieler des Spiels an. Das war für mich Gregor Kobel, weil in der ersten Halbzeit hat er uns ja im Spiel gehalten. Und da können wir froh sein, dass es nicht höher stand, weil zur zweiten Halbzeit waren ja auch ein paar Chancen für die Hoffenheimer. Und deswegen würde ich ihn da tatsächlich als den Spieler des Spiels sehen. Genau. Magst du deinen auch noch teilen?
Echt auch. Ja, und auch bei beiden Gegentoren mehr als machtlos. Also da konnte er auch wirklich nichts für. Genau, ich würde Serhou Guirassy nehmen. Vor allem, also sicherlich auch wegen A, seines Tores, B, seiner also dass der sowas kann, diese Vorarbeit. Das ist ja also schön, dass es mal wieder aufblitzt. Hoffentlich kann man noch darauf aufbauen. Also diese Ballannahme und dann der Pass zu Silva, der war wirklich überragend. Aber vor allem auch so ein bisschen wegen der viel gescholtenen Körpersprache bei ihm, die ja häufig und auch wirklich zu Recht kritisiert wurde, was er sich dann rausnimmt, bei manchen Sachen hinzufallen und gar nicht mehr aufzustehen oder noch hinterher zu trotten. Irgendwie hat es bei dem Spiel echt so gewirkt, als hätte der richtig Bock wieder auf Fußball. Und es gab eine Szene, die irgendwie so exemplarisch dafür stand. Da hat er einen Ball bekommen von, ich weiß gar nicht mehr wem, im Angriff. Kam dann so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, kam nicht an den Ball ran, also hat ihn sozusagen verloren und sprintet dann aber hinterher und grätscht einen Hoffenheimer ultra, also wie so ein Cafu in seiner besten Zeit oder so, an der Außenlinie da richtig schön ab und holt quasi sozusagen, unterbindet so ein bisschen den Angriff. Und das fand ich schön, mal von ihm zu sehen, diese Qualitäten. Und hoffentlich behält er sich das bei. Deswegen sowohl wegen Tor und Vorlage als auch so ein bisschen wegen des Einsatzes würde ich Guirassy als Spieler des Spiels nennen. Man kann natürlich auch noch so ein paar Honorable Mentions verteilen. Fabio Silva, super, dass er ein Tor macht. Was hältst du von Ethan Wanneri? Was würdest du zu dem sagen?
Boah, der hat auf jeden Fall Schwung reingebracht, aber das kam erst mit Silva tatsächlich. Und das wäre auch mein Punkt, den wir vielleicht noch kurz klären können. Wir sagen immer Silva oder Guirassy. Und ich bin der Meinung, weil ich habe jetzt letztens oder heute Morgen ein Interview mit Silva gehört, wo er meint, ja, das machen wir voll oft im Training. Also ich wusste ganz genau, was der Guirassy da macht. Ne? Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich, warum nicht beide? Vor allem mit dem Auswahl von Giannis wäre das ja tatsächlich eine Lösung, worüber man nachdenken könnte. Fände ich eigentlich auch eine Idee wert und wollte ich auch fragen, also Wanneri, jetzt um deine Frage zu beantworten. Fand ich, hat schon Schwung reingebracht, jetzt nicht wie Giannis, aber schon, er hatte schon einen Impact aufs Spiel, weil wenn er keinen Impact hat, dann ist schon ein Typ, der gut kombinieren kann und der da gut reinpassen kann mit Carrezas, Silva und dieses Kombinationsspiel, was anscheinend Guirassy ja jetzt auch kann. Ich bin ja ein absoluter Guirassy-Fan, wahrscheinlich der einzige BVB-Fan, der irgendwie wer ein Guirassy-Fan ist. Genau, und deswegen meine Frage, wie gesagt, bevor ich jetzt zu lang aushole, wäre was gewesen nochmal? Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Genau, findest du, dass die beiden vielleicht, also Silva und Guirassy, zusammen auf dem Feld stehen sollten? Also Silva als wirbelnder Stürmer und Guirassy als quasi der Vollstrecker.
Sie wirken auf jeden Fall sehr eingespielt, auch so abseits, also fernab der Angriffe, so nach dem Spiel die ganze Zeit beieinander, beim Torjubel irgendwie, glaube ich, der erste Gratulant war dann Guirassy irgendwie bei Silva gefühlt und das, ja, verlockend. Die einzige Sorge, die ich hätte, ist halt, dass man bei Silva immer wieder diese einzelnen Punkte hatte, wo er dann A mal getroffen hat oder B wieder ein gutes Spiel gemacht hat und dachte, jetzt hat er's, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt ist er da. Und deswegen, ich traue dem Braten da noch nicht ganz, auch wenn ich natürlich inständig hoffe, dass er jetzt vielleicht auch häufiger trifft, dass er präsenter ist, weil das ist natürlich auch schön, wenn du siehst, wie er das Tor macht, wie er sich auch total, also wirklich ernsthaft noch freut über dieses Tor und da wild mit dem Arm wedelnd zur Mittellinie zurückrennt, um wieder anstoßen zu dürfen. Ja, also ich finde, man kann es, sollte es auf jeden Fall ausprobieren, vor allem wenn du Maxi Bayer häufiger da auf dieser wie immer so schön gesagt wird, Schienenposition einsetzt, hinten links. Da ist es natürlich schon angebracht, dass man sagt, okay, dann lass doch vielleicht Silva im Offensiv spielen, hinter Guirassy, packt Bayern nach links, gerade erst wenn jetzt in den nächsten Spielen die Abwehr, die Innenverteidiger Probleme so groß sind, durch manche Sperren, andere Verletzungen. Filippo Mané musste ja ausgewechselt werden, schon relativ früh in der Partie. Reggiani kam deutlich später erst rein, aber hat auch nicht den glücklichsten Abend mal wieder oder den glücklichsten Nachmittag gehabt, auch wenn das alles am Ende okay war, du hast kein Tor bekommen, aber waren auch noch so ein, zwei Unsicherheiten wieder drin, wo du sagen würdest, du hast hinten eigentlich Bedarf für vielleicht einen Daniel Svensson, der das gut gemacht hat gegen den HSV auf dieser linken Innenverteidigerposition, dann auf jeden Fall, dann lass vorne Silva ran und guck, was es bringt, aber vielleicht unter der Prämisse, schauen wir mal, ob er daran anknüpfen kann, wie es jetzt gegen Hoffenheim war. Das wäre auf jeden Fall sehr zu wünschen.
Ich glaube halt, wenn Guirassy auf dem Feld steht, dass es für einen Silva auch einfacher ist, weil er dann nicht den Druck hat, dass er der Stürmer ist, der treffen muss, sondern dann kommen die beiden Qualitäten zusammen. Das könnte ein Vorteil da sein. Aber ja, gut. Magst
ja,
du,
auf jeden Fall, nee, finde ich auch.
Magst du uns den Rüffel des Spiels, haben wir es letztens genannt, magst du uns den nennen?
Ja, sehr gerne. Oder eigentlich ja nicht so gerne, weil es ja dann doch eher was Negatives ist. Aber ja, den gebe ich an Gadou, leider. Also so stark und auch so abgeklärt er irgendwie schon in den ersten Spielen wirkte, auch bei seinem jungen Alter, und dieser unglaublichen Physis, die er einfach mitbringt, auch in Zweikämpfen, die er gut reinstellen kann, konnte er diese Physis eben nicht nutzen. Als er dann von Tim Lemperle von hinten einen Mini-Schubser bekam vor dem 2-0 und aber auch obendrein die Situation, glaube ich, falsch eingeschätzt hat. Also er hatte, glaube ich, nicht die nötige, war nicht schnell genug am Ball auch und nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit, um zu erkennen, dass da hinten einer angerannt kommt. Und dass er auch quasi fast letzter Mann ist, also dass er eigentlich den Ball weghauen muss oder schnell wegspielen muss und hat dann so maßgeblich dieses 2-0 verschuldet, was dir halt in anderen Spielverläufen auch dann das Spiel kosten kann. Deswegen muss ich ihn da leider nennen. Ich bin auch nicht aber so ganz einverstanden mit dem, du hattest es gerade im Vorgespräch schon angesprochen, die Einzelkritiken so bei Rohnachrichten, ich habe es beim Kicker gesehen, die waren schon krass, also ich glaube Kicker hat 5,5 gegeben, das ist schon sehr viel, weil abgesehen von diesem Bock und so ein paar Schnitzern auch bei der Ballannahme, wo ihn der Ball echt weit wegspringt, war es jetzt kein so ein desolater Auftritt, wo du sagen würdest, der hätte 3 Tore verschuldet, eine rote Karte bekommen oder so, wo man eine 5,5 rechtfertigen würde, aber trotzdem innerhalb dieser Mannschaft stach er dann doch negativ heraus. Wer ist es denn bei dir? Oder hast du noch Gedanken zu Gadou, damit es weitermacht?
Ja, Gadou kann ich sagen. Also ich muss sagen, wie gesagt, wir hatten es im Vorgespräch gerade auch. Es war halt so, auf der Tribüne hattest du den Eindruck, ja, der gewinnt immer in seine Zweikämpfe, beziehungsweise da brennt nicht so viel an. Ja, das 2-0 hat er total verpennt. Diese Ballannahmen, ich glaube, im Stadion ist es dann immer schwieriger zu sehen, finde ich. Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Aber wenn er mal im Zweikampf drin ist und nicht dieses, Ernsthaftigkeit, jetzt hatte ich gerade das richtige Wort, aber wenn er mal drin ist, ist er auch unglaublich schwer zu überwinden, ist so mein Eindruck. Also das fand ich, ja, er hat Probleme mit Pässen nach vorne und weiß ich nicht. Aber als erstes muss ein Abwehrspieler erstmal die Abwehr machen. Jetzt hat er uns leider dann danach quasi nicht bestätigt, indem er den Fehler gemacht hat, wo wir dachten, das war ein Foul, aber das war sowas von weit weg vom Foul, genauso wie unser 2-1, wo ich mir sicher war, okay, der pfeift das gleich ab. Aber im Stadion hat man da sowieso einen anderen Blick. Deswegen aber zu meinem Rüffel des Spiels, und das ist die Schaltzentrale, das ist Metscher. Und da beginne ich mir so langsam Sorgen zu machen, ehrlicherweise, weil er so wichtig und die Position allgemein im modernen Fußball so wichtig ist, dass ich mir wirklich anfange, Sorgen zu machen, weil wir können nicht viele Ausfälle auf der Position uns erlauben.
Ja, und ich muss auch sagen, dass ich mir eigentlich eher Sorgen um Bellingham gemacht hätte vor der Saison. Dass man sagt, durch so einen Fährmann, durch die Konkurrenz, durch ihn, macht der sich dann vielleicht nochmal wieder zu viel Druck oder hat Formschwächen drin. Der hätte gegen HSV echt super gespielt. Dass es jetzt einen Matcher trifft, der dann doch irgendwie über Wochen, Monate hinweg so ein Stabilisator da irgendwie auf der 6 war. Das, ja, kann ich gut nachvollziehen, dass sich das erschreckt. Würde ich mich anschließen und mal schauen, wieso die nächsten Spiele werden, ja. Apropos nächste Spiele. Wir nehmen ja am Montagabend auf, das heißt morgen. Am Dienstagabend spielen wir in der Champions League gegen Villarreal mal wieder. Ist natürlich auch spannend, dass trotz dieser schieren und viel zu aufgeblasenen Champions League-Gruppenphase man wieder auf den gleichen Gegner trifft wie schon im November oder Oktober letzten Jahres. Auf jeden Fall damals ein 4:0. Mal schauen, was es morgen wird. Farid, was denkst du?
Oh, ich glaube, die sind ganz schlecht reingestartet in Spanien, ne? Ich glaube, dass
16. sind die, habe ich gerade gesehen. Das ist schon erschreckend.
Echt, ja. Ich glaube, die haben irgendwie gegen auch ein ganz schwaches Team verloren. Boah, ich glaube, es wird nicht so deutlich wie im letzten Oktober. Ich glaube schon, dass wir aber da gewinnen werden. Ich bin mal gespannt, weil ich finde immer, bei Spaniern ist es ein himmelweiter Unterschied, wie sie auswärts und wie sie zu Hause spielen. Deswegen gehe ich davon aus. Und bei uns ist es auch ein himmelweiter Unterschied, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir das schon hinkriegen. Und ja, wenn du mich nach einem Tipp fragen würdest, würde ich sagen 2:0. Glaube ich, wäre ein solider Start in die Champions League. Aber vielleicht ist das ja auch nur Wunschtraum.
Ja, aber finde ich, würde ich sogar mitgehen. Ich hätte jetzt auch 2:0 oder 3:1 gesagt. Bin mal gespannt, wie voll es morgen wird und wie auch so die Stimmung sein wird, weil sowohl irgendwie bei mir in der Freundesgruppe als auch bei unseren internen schwarzgelb.de-Chats gingen ja viele Bilder und auch Nachrichten rum dazu, wie viele Karten gerade noch im Online-Shop zum Beispiel, im Ticketshop zur Verfügung standen. Also mal schauen, wie sich diese durchgetaktete Champions League Gruppenphase mit ultra wenig Vorlauf nach der Auslosung und all diesen Nachteilen, wie sich das auf die Zuschauerzahl morgen auswirkt und darauf die Stimmung. Aber wir haben Bock, wir sind optimistisch und holen morgen den ersten Heimsieg.
Genau, ich hab noch nie erlebt, dass es 10 Tickets im Vorverkauf gab. Außer es war irgendwie irgend so ein Vorbereitungsspiel im Westfalenstadion. Das habe ich nie erlebt. Also ich habe Kollegen geschickt, die mir immer schreiben, ja, sie würden so gern mal ins Stadion. Da habe ich den Link geschickt und gesagt, hast du Lust? Apropos zum Abschluss vielleicht, wenn ich darf, noch ein kleiner Bericht aus Hoffenheim. Und zwar hatten die ja einen Marsch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im Forum war es, glaube ich, auch kurz angeteasert.
Die Heimfans
hatten mal
ein Märchen, wie man so schön sagt.
Ein Märchen, genau. Und dann, wir hatten halt verdammt viel Zeit und sind dann nach Sinsheim in die Innenstadt. Dann kam so schon eine Polizistin uns entgegen. Und da war so ein See, kein See, sondern so ein Fluss. Und da meinte die Polizistin zu uns, ja, gehen Sie bitte außen rum und dann in die Kneipe rein können Sie auch machen. Da müssen Sie nicht über die Brücke. Wir so gemacht. Und dann haben sich da, also es war, ja, jetzt sieht man das nicht. Das war, weiß ich nicht, vielleicht eine Brücke von 50 Metern. Ja, 50, sagen wir 100. Und die war gerade mal so voll. Also das war echt süß, wie ich sagen würde. Und dazu muss ich aber sagen, die Stadt Sinsheim oder das Dorf Sinsheim hat schon seine eigene Atmosphäre. Es hat schon Spaß gemacht, da zu sitzen am Flüsschen und sein Weizen zu trinken.
Wir loben jetzt hier aber nur ganz ausdrücklich die Stadt und nichts, was irgendwie mit diesem Fußballverein
zu tun. Ja, ich wollte auch nur die Stadt. Und es war ja auch so, Erwartungsmanagement hast du ja dann auch keins. Also von daher, ein Dorf kann ja auch immer ganz süß sein, wenn du dann da mal bist. Genau. Jo.
Ja, nee, das ist doch eine gute Abschlussanekdote.
Genau.
Gute Stimmungsbild nochmal aus Sinsheim, dem schönen Sinsheim, ja. Sehr gut, dann machen wir einen Deckel drauf, Folge 100. Vielen, vielen Dank, Farid, dass du dabei warst, dass du uns ein bisschen was aus Hoffenheim erzählt hast und auch generell deine Einschätzung geteilt hast. Ja,
vielen, vielen, vielen Dank, Dominik, für auch, dass du das hier ein bisschen auch vorbereitet hast. Und ja, dann, ich weiß nicht, die Abschiedsworte gehören dir. Aber ich danke dir für den netten Talk.
Ja, war schön, hat Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, wir haben es am Anfang gesagt, gerne an podcast@schwarzgelb.de und alle anderen Belange auch gerne reinschicken. Wir gucken rein. Ja, dann machen wir Deckel drauf. Vielen, vielen Dank, Farid, und macht's gut. Hea BVB. Okay.
Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.